als am Beginn der Tage, die uns hier geschenkt sind, geistliche Schwerpunkte setzen wollen unter den Begriffen Leiten, Leben, Loslassen. Heute Morgen heißt das Thema Leiten. Der Referent ist Klaus Eickhoff, den wir herzlich begrüßen, 1936 in Berlin geboren, in nichtchristlicher Familie aufgewachsen, verheiratet, 3 Söhne, 3 Töchter, 8 Enkelkinder. Zunächst war er Handwerker, 18-jährig kam er zum Glauben an Jesus Christus. Mit 20 hatte er eine seminaristisch-theologische Ausbildung im Johanneum, war 5 Jahre Missionar der Berliner Stadtmission, 11 Jahre Evangelist im Amt für missionarische Dienste der Landeskirche von Hannover, dann ein theologisches Studium an der Theologischen Akademie in Celle, 5 Jahre Pfarrer in Uelzen, ein Jahr Sonderstudium in den USA und 17 Jahre Leiter des Werkes für Evangelisation und Gemeindeaufbau in Österreich. Zweiter Vorsitzender der Akademie für christliche Führungskräfte. Klaus Eickhoff ist im vorgezogenen Ruhestand, was wir jetzt gleich aber feststellen werden, kein Problem für ihn ist. Herzlich willkommen. Bitte.
Markus 10, Vers 42 bis 45. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Vielleicht kann das das Grundwort dieses ganzen Kongresses sein. Mein Referat hat 4 Teile. Das Referat vom Geheimnis des Leidens. Erstens Urbild, dienende Leiterschaft. Zweitens Gegenbild, Mangel an geistlicher Leitung. Drittens missverstandenes Bild, Hirte und Herde. Und viertens Leitbild, mündige Gemeinde. Zunächst also Urbild, dienende Leiterschaft. Nicht gekommen sei der Menschensohn, dass er sich dienen lasse. Sich dienen lasse, darum geht es ja wohl hier, heißt Macht haben und ausüben. Der Starke, der Mächtige, ihm sind die Übrigen zu Diensten. Das ist der Lauf der Welt. Er aber, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, stellt den Lauf der Welt auf den Kopf. Er ist gekommen, dass er diene. Fasse, wer es fassen kann, wir haben einen dienenden Gott. Das heißt, nun ist die Welt nie mehr, was sie einmal war. Dienender Gott, darin liegt eine unüberhörbare Botschaft. Das Wesen derer, die wirklich groß sind, besteht darin, dass sie dienen. Dazu hat uns Jesus Christus das Urbild gegeben. Das streicht all unsere Bilder von Herrschen und Leiten und Größe durch. Urbild, das heißt, wie er zu uns ist, dürfen wir untereinander sein. Aufs Leiten übertragen, wie er leitet, dürfen und sollen und können in seiner Nachfolge die Leiter sein, dienend, dienende Leiterschaft. Christliche Leitungskultur ist vom Leiten in der Welt also wesenhaft unterschieden, vollmächtig, aber ohne Macht, machtloses Leiten. Dienende Leiterschaft, das heißt zunächst einmal, hierarchische Fesseln werden aufgelöst. Nicht Herrschaft, sondern Dienst und Lebenshingabe bestimmen das Wesen von Leitern im Neuen Bund. Autoritäten wollen hier nichts für sich selbst. Sie wollen alles für ihren Gott. Gott allein die Ehre. Das haben sie in ihre Herzen geschrieben. Darum sind sie frei von Machtgelüsten, frei vom Druck, für sich selbst etwas zu gewinnen. Königliche Freiheit gehört zum Wesen geistlicher Leiterschaft. Machtloses Leiten, meine Damen und Herren, kennt kein von oben herab, kein Ausnutzen einer übergeordneten Stellung, keine Privilegien. Dienende Leiter spielen sich nicht nach vorn, halten sich zurück, wollen nicht beherrschen. Dienend leiten heißt helfen, zurechtbringen, auch ermahnen, zu einem einzigen Zweck, dass die anderen und ihre Gaben erblühen. Geistliche Leiter stehen unter der Herrschaft des Höchsten, der aber ist Diener. Und wie er ist, so wollen sie auch sein. Er hat das große Ziel, dass sich alle Menschen auf die Persönlichkeit hin entfalten, die der Schöpfer vorgesehen hat. Auf die Gemeinde bezogen, er ist darauf aus, dass sich alle Gaben der Gemeinde entwickeln, dass sie zur Reife gelangen. Oder auf einen weltlichen Betrieb bezogen, genau das Gleiche. Er ist darauf, dass sich die Gaben der Männer und Frauen dort entwickeln, zur Reife gelangen, dass sie letztlich Persönlichkeiten werden. Gaben, die vielleicht gefesselt waren, werden unter dienender Leiterschaft losgebunden, das heißt aus den Fesseln gelöst. Dienende Leiterschaft hat immer etwas Lösendes, Erlösendes an sich. Dienende Leiterschaft weist auf den Erlöser. Dienendes Leiten ist der Wille, andere zur Entfaltung zu führen. Das ist die vornehmste Aufgabe der Leitung im Neuen Testament. Sie dient der Entfaltung der anderen Gaben, damit der Leib Jesu erbaut werde zur Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden. Darf ich das nochmal sagen? Das ist die vornehmste Aufgabe der Leitung im Neuen Testament. Sie dient der Entfaltung der anderen Gaben, damit der Leib Jesu erbaut werde zur Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden. Und dass die Glieder verschieden sind und verschieden begabt, macht den Reichtum der Gemeinde aus. Der Reichtum entfaltet sich unter dienender Leitung mehr und mehr. Denn noch einmal, dazu ist die Gabe der Leitung gegeben, zur Entfaltung der Gaben. Die Leitungsgabe dient den anderen Gaben, damit sie sich entfalten, erblühen und Frucht bringen. Ich werde natürlich in diesem Referat hauptsächlich über den Betrieb etwas sagen, zu dem ich gehöre, über den kirchlichen Betrieb. Aber ich denke, alle die unter uns, die andere Betriebe leiten oder dort leitend zu tun haben, werden ihre Parallelen ziehen können zu dem Betrieb, in dem sie nun einmal sind. Also dazu ist die Gabe der Leitung gegeben, zur Entfaltung der anderen Gaben. Und die werden eingesetzt im Reiche Gottes in den ewigkeitsträchtigen Auftrag zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sinnvoll ist das alles. Dienende Leiterschaft. Wir können gar nicht groß genug davon denken und groß genug davon reden. Hier liegt das Geheimnis einer lebendigen Kirche. Hier läge auch das Geheimnis einer wirklich lebendigen, menschenwürdigen Gesellschaft. Zweitens, Gegenbild, Mangel an geistlicher Leitung. Gestatten Sie mir einen kurzen kirchengeschichtlichen Rückblick. Eiswind der Unterdrückung führte zur Erstarrung von einst blühenden Gemeinden. Es entwickelte sich ein monarchisches Episkopat, der Klerus, dem die Heiligen als die unmündigen und bald auch unterdrückten Christen gegenüberstehen. Die Gemeinde wird hier im Neuen Testament, sie werden ja als Heilige bezeichnet. Der Boden der Geschwisterlichkeit wird auf einmal, nicht plötzlich, sondern in einem längeren Entwicklungsprozess, der Boden der Geschwisterlichkeit wird verlassen, die beiderseitige Freiheit wird hierarchischem Ungeist geopfert. Dabei gleicht sich die Kirche den in der Welt gängigen Verhältnissen wieder an. Durch die konstantinische Wende führt diese Entwicklung zur Staats- und Volkskirche. Die Gemeinden und ihre Glieder werden unmündig gemacht. Ich sehe drei Katastrophen, wenn ich frage, wie konnte das geschehen? Drei Katastrophen. Erstens, Gemeinde wurde ihrer Urgestalt beraubt. Trafen sie sich einst in Hausgemeinden, da war der Ort der Gottesdienste. Trafen sie sich einst in Hausgemeinden, so mussten es nun Kirchen und Kathedralen sein. Haus und Gottesdienst wurde auseinandergerissen. Heute sagt man, der Gottesdienst sei die Mitte der Gemeinde, die Mitte des Gemeindelebens. Vielleicht ist das ja eine Verirrung. Im Neuen Testament hat das keinen Anhalt. Die Häuser sind die Mitte des Gemeindelebens. Und da hinein gehören die Gottesdienste. So auf jeden Fall war es die Urgestalt im Neuen Testament. Es mussten aber plötzlich Kirchen und Kathedralen sein. Die kleine Gruppe, in der das Feuer missionarischer Liebe glühen konnte und die sich vervielfältigte in einer ganz überraschenden Weise, dass das ganze römische Imperium im Grunde genommen dadurch seine Kraft verlor. Diese kleine Gruppe, in der das Feuer missionarischer Liebe glühen konnte, wurde aufgelöst. Die Hausgemeinde, die ein Miteinander an Leben und Lernen ermöglichte, gab es bald nicht mehr. Katastrophe Nummer 2. Den Christen wurde die Schrift genommen. Die durfte auf einmal nur noch der Klerus lesen. Der Segenstrom versiegte. Die, von denen die Schrift als von Heiligen sprach, wurden auf einmal Laien genannt. Übrigens bis auf den heutigen Tag, wie wir alle wissen. Sie, die einst von Freimut und Vollmacht so sehr erfüllt waren, dass sie Kaiser und Könige nicht fürchteten, wurden in Glaubensfragen tief verunsichert. Es entwickelte sich ein geistliches Analphabetentum, das wohl in unseren Tagen einen Höchststand erreicht hat. Katastrophe Nummer 3. Pfarrherren wurden an die Spitze von Gemeinden gesetzt. Sie waren die sogenannten Hirten. Die einst priesterlich mündige Gemeinde wurde zu Schafen degradiert. Die, die mündige Priester sein sollten, nämlich die, die wir heute Laien nennen, die sollten mündige Priester sein, sie wurden systematisch entmündigt. Tief verunsichert in Belangen der Heiligen Schriften wurden sie von den Hirten in geradezu würdeloser Weise abhängig gemacht. Zwangsläufig. Eines kam hier aus dem anderen. Und nochmal das Tückische an allem, es ging sehr langsam, geradezu unbemerkt über Jahrzehnte und Jahrhunderte vor sich. Leitung entwickelte sich zum Instrument pfarrherrschaftlicher Unterdrückung. Und damit man alles besser in den Griff bekam, wurden Parochien gegründet, eingeteilte Kirchenbezirke. Mehrere Parochien bekamen dann zwangsläufig einen Oberhirten, Weihbischöfe und Bischöfe. Bei uns in der evangelischen Kirche heißen sie dann so Dekane oder Superintendenten. Die mussten sich wiederum einer Obrigkeit beugen. Und so ging es weiter. Obrigkeit, Obrigkeit, Obrigkeit. Nun brauchte man natürlich auch ein Kirchenrecht. Ein riesiger Druck von oben nach unten entstand. Das Entfalten der Gaben beim Kirchenvolk wird mit System verhindert. Dann kam die Reformation. Sie hat mit Luthers Bibelübersetzung und dem Kleinkatechismus sowie mit der Wiederentdeckung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen Wege aus der Unmündigkeit zu bahnen versucht. In den hierarchischen Strukturen aber hat die Reformation wenig verändert, und damit auch wenig an der Unmündigkeit. Reformation ist damals nur teilweise gelungen. Alle Macht den Pfarrämtern und möglichst alle geistlichen Dienste den Pfarrämtern. Adolf Schlatter hat darüber eine bemerkenswerte Schrift geschrieben. Gemeindeglieder sind da bestenfalls Statisten. Ich sitze in einem Kirchengemeinderat einer Gemeinde. Und wie läuft es bei Ihnen, frage ich. Ihre Antwort, wir Kirchengemeinderat, in anderen Landeskirchen heißen die Kirchenvorsteher oder Presbyter, wir oder in der Freikirche heißen die Ältesten, die sagen mir also in der Landeskirche, wir sind für das Weltliche da, unser Pfarrer für das Geistliche, der hat das studiert, der kann das. Dabei ist nicht ausgemacht, ob dieser Pfarrer die geistliche Leitungsgabe überhaupt hat. Vielfach werden Gemeinden von Pfarrern geleitet, denen die Gabe dazu einfach fehlt. Bei uns kann nämlich jemand Gemeindepfarrer werden, ohne dass nach irgendeiner Gabe jemals gefragt worden wäre. Sagen Sie das bitte nicht weiter, das bleibt jetzt unter uns. Dienendes Leiten zur Entwicklung mündiger Gemeinde ist bis heute nicht verwirklicht. Auch ist das Ziel vollmächtiger Gemeindeleitung bis in die Synoden und Oberkirchenräte weitgehend nicht mehr bekannt. Das Ziel ist der Aufbau des Leibes Christi zur ewigen Rettung der Menschen. Das ist es immer gewesen und wird es immer sein. Und wenn es das für uns nicht mehr ist, dann werden wir nicht mehr sein. Dabei sind die treuen Männer und Frauen in unseren Synoden und Kirchenleitungen meistens auch mehr Opfer als Täter. Kirche erstarrt in frühmittelalterlichen Leitungsstrukturen, dienen statt herrschen. Das Gegenbild ist daraus geworden. Viele empfinden es ja auch dumpf, dass irgendetwas nicht stimmt, aber was das ist unklar. Mein dritter Teil. Missverstandenes Bild, Hirte und Herde. sehen wir uns die Dinge etwas genauer an. Was ist Gemeindeleitung im Neuen Testament und was ist es in der Volkskirche und meistens auch in unseren Freikirchen? Im Neuen Testament wird die Gemeinde immer von einer Gruppe geleitet. Es sind dies die Ältesten, die als Hirten oder Bischöfe bezeichnet werden. Den Einzelnen, den Pfarrherren, den Gemeindehirten, den Pastor, den gibt es nicht. Nun haben wir natürlich auch Älteste, also Kirchengemeinderat. Aber die sind weit davon entfernt, Hirten zu sein. Wir sind für das Weltliche. Ich möchte hier Danke sagen allen Kirchengemeinderäten, dass sie verwaltend helfen in unseren Gemeinden. Aber gemeint wart ihr ganz anders. Die Kirchengeschichte hat euch einzigen Hirten zu Verwaltern degradiert. Der biblische Begriff Hirte ist für das rechte Verständnis der Gemeindeleitung aufschlussreich. Was bedeutet es denn, wenn das Neue Testament den Begriff Hirte auf die Ältesten, auf die Kirchenvorsteher, Kirchengemeinderäte anwendet? Mit der Anwendung des Hirtenbegriffes auf die Ältesten wird die Hoheit ihres Dienstes deutlich. Im Alten Testament ist nämlich Gott der Hirte seines Volkes. Und im Neuen Testament ist Jesus Christus der gute Hirte. Wenn das Neue Testament die Ältesten als Hirten bezeichnet, dann möchte es, dass etwas vom Wesen Gottes, vom Wesen des guten Hirten in den Gemeindegliedern, in den Gemeindeleitern wirksam wird. Das Wesen Gottes und des guten Hirten Jesus Christus möchte im Dienst der Ältesten Gestalt gewinnen. Welch eine Hoheit des Ältestendienstes! Das ist der höchste Dienst im Neuen Testament und gleichzeitig der niedrigste, weil er allen dient. Aber welch eine Hoheit des Ältestendienstes, das Bild, das eigentlich für Gott gilt, das eigentlich für Christus gilt. Das wird auf die Ältesten angewendet. Nun, meine Damen und Herren, aber kommt's. Hirte beschreibt eine Herzenshaltung, einen Charakter, ein Wesen, auch eine Gabe, jedoch keine Struktur. Darf ich das nochmal sagen? Hirte beschreibt eine Herzenshaltung, einen Charakter, ein Wesen, auch eine Gabe, aber keine Struktur. In der Kirche, der Jesus verbietet, irgendjemanden Vater zu nennen oder irgendjemanden Rabbi zu nennen. Das ist etwa dasselbe, als wenn man heute Herr Pfarrer sagt. Das ist neutestamentlich verboten, das muss man sich mal vorstellen. In solch einer Kirche kann es doch keine Hirten-Schafe-Struktur geben. In Christus sind alle Brüder und Schwestern. In der Kirche Jesu Christi sind alle Könige und Priester. In der Kirche des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen darf der Pfarrer nur Gleicher unter Gleichen sein. Das Hirten-Schafe-Modell ist als Struktur verstanden für das Werden von Gemeinde tödlich. Da sagen mir Gemeinden, und das habe ich so oft erlebt, wir haben seit anderthalb Jahren keinen Pfarrer. Und es ist so seltsam, das tut der Gemeinde gut. Das höre ich immer wieder. Da fühlen sich viel mehr Leute verantwortlich. Natürlich erwartet die Gemeinde dann doch, dass die Pfarrstelle bald besetzt wird und der bekannte Normalzustand wiederhergestellt ist. Was ist dieser Normalzustand? Ein überlasteter Pfarrer und eine zuschauende Gemeinde. Ausnahmen sind eher selten. Die Todsünde der Volkskirche heißt Pfarrerzentriertheit. Hyperaktive Pfarrer und hyperpassive Gemeinde. Das stellt gemessen am Neuen Testament auch am gesunden Menschenverstand eine Entartung dar. Professor Rudolf Bohren sagt einmal, bei uns seien die Gaben der Gemeinde eingesargt im Pfarramt. Eingesargt, also den Sarg müssen Sie sich vorstellen. Sind die Gaben der Gemeindeglieder eingesargt, dann können sie natürlich nach außen auch nicht wirksam sein. Warum sind wir wohl so eine Minderheit? Das müsste man doch mal fragen. Warum sind wir das denn geworden? Darum ist auch unsere Außenwirksamkeit wegen dieser Einsargung so gering, so gering. Ein Pfarrer, ein Pastor kann sich nicht zerteilen. Er kann sich aber vervielfältigen. Ein Vervielfältigungsprozess aber ist nicht vorgesehen und findet nicht statt. Kirchen- und Gemeindeleitungen atmen bei uns den Ungeist des frühen Mittelalters. Da ist das Elend nämlich entstanden. Die Gemeinde hat ein völlig falsches Bild vom Pfarrer, das es für Gott gegeben hält. Das Bild setzt den Pfarrer unter Druck. Er soll alles machen. Eigentlich habe ich hier eine ganze Seite stehen, was er alles machen soll. Aus Zeitgründen erspare ich mir das. Er soll. Die Gemeinde wird aufgrund ihres Bildes vom Pfarrer zur Peinigerin der Pfarrer und Pfarrerinnen. Deren Unglück besteht darin, dass sie unbewusst nach diesem Bilde leben und nicht mehr nach Gottes Wort. Sie sind die Gefangenen eines missverstandenen Bildes vom Hirten und der Herde geworden. Das Bild vom Hirten, strukturell verstanden, setzt den Pfarrer unter Druck und entmündigt die Gemeinde. Ihre Gaben werden seit Jahrhunderten unterdrückt und dadurch viel Segen verhindert. Lähmende, und wenn Segen aus dieser Konstruktion Kirche entstanden ist, und da ist Segen entstanden, dann nicht wegen der Kirche, sondern trotz der Kirche, müsste man sagen. Ihre Gaben werden seit Jahrhunderten unterdrückt und dadurch viel Segen verhindert. Lähmende Pfarrerzentriertheit liegt als Fluch über uns. Das Pfarramt bzw. das Bild, das wir von ihm haben, ist die Behinderung des allgemeinen Priestertums schlechthin. Die Gemeinde wird vom Pfarramt beherrscht. Nun kann niemand behaupten, dass im Pfarramt nicht gedient würde. Im Gegenteil, viele Pfarrer arbeiten ja mit unbeschreiblichem Fleiß und einige arbeiten sich kaputt. Das unerkannte Paradoxon, es ist ein Dienen, das doch ein heimliches Herrschen ist. Ein Herrschen, das sich mit der Maske des Dienens tarnt. Die Dienstmaske ist dem wirklichen Dienen so täuschend ähnlich, dienen viele Pfarrer doch bis an den Rand ihrer Kraft. Sie dienen aber eben nicht, damit die Gaben sich entfalten, sondern sie tun alles, damit die Gaben sich ja nicht entfalten müssen. Das ist dasselbe, als wenn eine Mutter ihrem Kind sagt, du brauchst nie laufen zu lernen. Ich laufe ein Leben lang für dich. Und sie läuft und sie läuft. Und so liegt das Kind ein Leben lang mit unentwickelten Füßen im Bett. Dieses Dienen der wohlmeinenden Mutter, es ist alles gut gemeint, ist ein schreckliches Beherrschen des Kindes. Die Mutter macht sich schwerster Behinderung des Kindes schuldig. Ist nicht die evangelische Kirche, ob in volkskirchlicher oder freikirchlicher Form, bei uns leider eine große geistliche Behindertenanstalt geworden? Geistliche, habe ich gesagt, nicht geistige, geistliche. Viele sind geistlich behindert, die Gott dazu bestimmt hatte, geistliche Persönlichkeiten zu werden. Wo es ausnahmsweise einmal lebendig ist, da hat der Pfarrer, Sie können das nachprüfen, das können Sie genau nachprüfen, wo es einmal ausnahmsweise lebendig ist, da hat der Pfarrer auf seine Pfarramtsherrlichkeiten bewusst verzichtet. Da hat er Menschen um sich herum mündig gemacht, sie in ihren Gaben erblühen lassen. Das aber gelingt wegen unserer entarteten Grundstruktur höchst selten und man muss ja auch erstmal drauf kommen. Wir leben ja nicht nur in der entarteten Struktur, sondern die entartete Struktur lebt in uns. Oberkirchenrat de Boer, ein prophetischer Denker, sagt, das Neue Testament kennt nur aktive Gemeindeglieder. Das moderne Gemeindebild einer passiven Masse, um die einzelne Amtsträger bemüht sind, ist tief unbiblisch und widerspricht dem Wesen der Gemeinde. Dieses Gemeindebild muss überwunden werden. Damit bin ich bei meinem letzten Teil. Leitbild, mündige Gemeinde. Nach alledem sehe ich nur eine logische Folgerung. Schafft das entartete Pfarramt ab und ihr werdet in relativ kurzer Zeit lebendige Gemeinden haben. Wälze ich damit die Schuld am Misslingen von Gemeinde auf die sich redlich mühenden Pfarrer? Nein, sie sind wie alle Gemeindeglieder Opfer eines Systems, das im Grunde falsch ist und sich durch die Kirchengeschichte nie wirklich bewährt hat. Solange das deformierte und deformierende Pfarramt besteht, werden wir vorwiegend vollmachtslose, gelähmte, amputierte Gemeinden haben. Das kann doch bis auf den altbösen Feind niemand wirklich wollen. Ich plädiere für eine radikale Veränderung des Pfarramtes. Ich kann nur leidenschaftlich bitten, schafft das entartete Pfarramt ab. Wir haben Besseres an deine Stelle zu setzen. Was ist das Bessere? Macht die Gemeinde mündig. Wie kann das geschehen? geistliche Männer und Frauen der Gemeinde bilden mit dem Pfarrer einen presbyterialen Arbeitskreis. Man kann es auch anders nennen. Dazu gehören Leute aus dem Kirchengemeinderat und andere. Diese Leute werden vom Pfarrer ausgebildet zu den Diensten, die er bisher alleine versah. Wir haben eben etwas gehört von der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitverantwortung in der Gesellschaft. Dr. Vollmer hat das deutlich gesagt. Genau dasselbe sehe ich in der Kirche, die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitverantwortung. Aber er lässt uns ja nicht dran, sagen Sie. Also, nochmal, geistliche Männer und Frauen der Gemeinde bilden mit dem Pfarrer diesen Arbeitskreis. Leute aus dem Kirchengemeinderat und andere gehören dazu. Diese Leute werden ausgebildet vom Pfarrer zu all den Diensten, die er bisher alleine versah. Sie lernen je nach Charisma predigen, taufen, unterrichten, beerdigen, trauen, Seelsorge treiben, Bibelstunden halten und alles andere auch. Diese Leute leben in Hausgemeinden. Die Mitglieder dort werden ebenfalls ihren Gaben gemäß gelehrt, wie man das macht. Nach einer gewissen Vorbereitungszeit dafür wird es dann der Gemeinde gesagt und geschrieben. Euer Pfarrer steht nicht mehr allein für die bisher von ihm erwarteten Dienste zur Verfügung. Das alles macht jetzt die beschriebene Gruppe. Plötzlich ist Zeit für nachgehende Seelsorge in Trauerfällen, bei Taufeltern, bei Jungverheirateten und viele mehr, weil es nicht nur einer, sondern weil es viele tun. Aber wie sollen die Gemeindeleiter, Mitarbeiter und Hausgemeinden das denn alles lernen, fragen Sie mich. Dazu braucht man doch ein Theologiestudium. Nein, Amtshandlungen vornehmen lernt man in kürzester Zeit. In kürzester Zeit. Ja, das ist doch so. Die Gemeinde hat doch die Gabe des Lesens. Das sind doch alles Vorlagen, von denen abgelesen wird. Ja, ist wirklich so. Ich habe meinem Sohn gesagt, wie man eine Beerdigung macht, das bringe ich dir in einer halben Stunde bei. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, Vater, eigentlich hast du recht. Ja. Predigen und Seelsorge, da lernen wir nie aus. Das sehen wir auch bei unseren Pfarrern, denn so dolle sind die Predigten ja sehr oft auch nicht. Da lernen wir nie aus. Können aber unter Anleitung Begabter, vielleicht gehört der Pfarrer dazu, bald damit beginnen. Sehen Sie, die Unterweisung der Heiligen, da setzen wir die Pfarrer ein. Endlich können sie tun, wozu sie bestimmt sind. Ich sagte, schafft dieses entartete Pfarramt ab. Ich sagte nicht, schafft die Pfarrer ab. Die sollen nach dem Neuen Testament ihre Aufgabe wahrnehmen, die Gemeinde zurüsten zum Dienst nach Epheser 4. Die Prediger sollen predigen und unterrichten, wie man predigt. Pfarrer sind nicht dazu da, Bibelkreise zu halten, sondern die Gemeinde zu lehren, wie man Bibelkreise hält. Pfarrer sollen nicht taufen, sondern Gemeindegliedern zeigen, wie man tauft. Paulus hat großen Wert darauf gelegt. Ich habe nicht getauft. Und dann sagt er, ja, vielleicht doch, irgendwas war doch da doch mal. Er hat irgendwann Leuten gezeigt, wie man es macht, und dann hat er sie tun lassen. So sieht es eigentlich aus. Pfarrer können sich auch nicht um alle Taufeltern kümmern, aber sie können andere lehren, wie man sich um Taufeltern kümmert. Die Amtshandlungen werden also nicht aufhören. Wer sie begehrt, wendet sich wie immer schon an die Gemeinde. Diese hat nun nicht mehr den überlasteten Pfarrer, sie hat ein Team an Gemeindeleitern, Mitarbeitern und Hauskirchen, die zu solchen Diensten geschult und eingesegnet sind. Glücklich die Familie, die zum Beispiel im Trauerfall an solch eine Gemeinde gerät. Sie wird nach der Beerdigung nicht wie bisher in ihrer Trauerarbeit allein gelassen. Wo ist denn die Kirche nach der Beerdigung? Da geht's doch erst los mit der Trauer. Besonders in großen Gemeinden. Da lassen wir die Trauernden schmählich allein. Jetzt aber hat die Kirche endlich Zeit, weil sie genug Persönlichkeiten hat, deren Charismen für die vielfältigen Dienste entdeckt und entwickelt sind. Das ist eine erneuerte Kirche. Nach neutestamentlichen Muster und nicht mehr nach mittelalterlichen hierarchischen Machtstrukturen. Natürlich werden sich einige mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass die Gemeinde geistlich mündig wird. Jene nämlich, die eine gemeindezerstörende Theologie haben. Welche mündige Gemeinde wird denn noch bereit sein, einen Theologen dafür hoch zu bezahlen, dass er sie zugrunde richtet? In einer Kirche, in der Bevormundung zum Lebensgefühl geistlich unmündiger Menschen gehört, lässt sich trefflich klerikale Macht ausüben. Da lassen sich auch gut gemeindezerstörende Predigten halten. Das ist die Tragik der Unmündigkeit. Sie weiß ja nicht, dass man sie bevormundet. Das aber wird eines Tages überwunden sein. Ihr Lieben, bin ich mit alledem zu radikal? Ich habe 20 Jahre lang Gemeinden intensiv beim Gemeindeaufbau zu helfen versucht. Ich komme zu keinem anderen Schluss. Solange das Pfarramt, wie es ist, weiter besteht, werden wir gegen das tief eingefleischte Muster der Pfarrerzentriertheit nie ankommen. Wir kriegen es anders nicht aus den Köpfen von Pfarrer und Pfarrerinnen und auch nicht aus den Köpfen der Gemeinde heraus, als dass wir es offiziell auflösen. Das bedeutet nicht Verzicht auf die Pfarrer, das bedeutet, dass sie endlich das tun werden, wozu sie berufen sind, die Heiligen zuzurüsten zum Dienst. Das Amt der Lektoren und Predikanten in unseren Kirchen heute weist einen Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich hat das Auswirkungen auch dann auf die anderen kirchenleitenden Ämter. Darf ich Sie einmal fragen, was ist eigentlich der Sinn eines Dekans oder eines Superintendenten? Je länger ich in der Kirche bin, wird es mir immer unklarer. Das kostet viel Geld und entmündigt die Gemeindeleitung. Wie oft haben wir konstruktiv was tun wollen und dann wurde gesagt, nein, aber die Kirchenleitung sieht das anders. Nochmal, es kostet viel Geld und entmündigt die Gemeindeleitung. Allein durch seine bloße Existenz ist es nur ein Zufall, dass in den Ländern, die das alles nicht haben, die lebendigsten Gemeinden der Welt zu finden sind. Ich möchte Sie einmal fragen, fragen darf man ja wohl mal, wozu braucht eine Gemeindeleitung eigentlich eine Kirchenleitung? Stellt das nicht eine Entmündigung der Gemeindeleitung dar? Unsere Gemeinden könnten sich sehr schnell selber leiten und verwalten, wenn man sie nur in die Mündigkeit führte. Man wird mir vorwerfen, dass ich geschichtslos sei. Nein, ich habe nur aufgrund prophetischer Stimmen unserer Kirche erkannt, dass wir uns durch die Jahrhunderte hindurch ein Bild vom Pfarrer und von Gemeinde und Kirche gemacht haben, das für die Bildung von mündigen missionarischen Gemeinden tödlich ist. Wir müssen uns nicht verpflichtet fühlen, die Fehler der Kirchengeschichte bis zum jüngsten Tage zu wiederholen. Es ist absolut unnötig, die Gemeinde auch in Zukunft zu entmündigen. Es ist absolut unnötig, anvertraute Funde weiterhin zu vergraben und den Sendungsauftrag dadurch zu blockieren. Ich fühle mich nicht den Fehlern der Kirchengeschichte verpflichtet. Ich fühle mich den Reformatoren verpflichtet, die uns mitgegeben haben, dass die Kirche eine sich stets zu reformierende Kirche sei. Oder sind die Reformatoren dann eben auch geschichtslos gewesen? Denn die haben ja doch einiges zu verändern versucht. Wir müssen den nicht vollendeten Teil der Reformation endlich nachholen. Ihr Lieben, alles, was ich hier vortrage, haben Größere vor mir schon gesagt. Aber welche Synode, welche Kirchenleitung hat je auf sie gehört? Das ist schon seltsam. Die evangelische Kirche hat ohne Zweifel Propheten hervorgebracht. Luther, Zinzendorf, Schlatter, Barth, Bonhoeffer, Schweitzer, Brunner, Gollwitzer, Rudolf Bohren, Manfred Seid, Manfred Josutis, Fritz und Christian Schwarz. Die Prophetenliste wäre zu erweitern. Was ist das für eine Kirche, die auf ihre Propheten nicht hört? Jerusalem, Jerusalem, die du tötest deine Propheten. Bei uns werden die Propheten unblutig getötet, dadurch, dass sie einfach totgeschwiegen werden. Sie können reden und schreiben und nehmen sie nicht zur Kenntnis. Das ist volkskirchlicher Prophetenmord. Lasst uns darüber nachdenken und sprechen, über die Abschaffung des entarteten Pfarramtes, damit die Kirche ihr Licht wieder zum Leuchten bringt, zum ewigen Heil der Welt. Mein Vorschlag: Re-Evolution, nicht Revolution, Re-Evolution. Das heißt Rückentwicklung zur Gemeindekirche bei gleichzeitigem gleitendem Abbau der Hierarchie. Wir brauchen dringend wirkliche Leiter, vollmächtige Arbeiter im Reiche Gottes und die missionarische Hauskirche, zum Beispiel nach dem Vorschlag Martin Luthers. Dahin gehört der Gottesdienst mitten ins Leben hinein. Und wir werden erleben, das Geheimnis des Leitens nach dem Bilde Jesu wird Gaben erblühen lassen, noch und noch. Aus unmündigen Laien werden wieder Heilige, die sich hingeben, mit welcher Gabe auch immer, in den Dienst, Menschen zu gewinnen für die Ewigkeit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da kommen die Menschen, die Völker. Alle Welt hat doch Sehnsucht nach der Wahrheit und Klarheit des Evangeliums, auch wenn alle Welt das nicht weiß. Was sind die Religionen anders als der berechtigte Schrei nach Erlösung, nach dem Erlöser? Sie haben doch auch Hunger und Durst nach dem lebendigen Gott. Von Christus her, auf Christus hin, sind sie doch auch geschaffen. Denken wir an unser Volk. Wir können ihm das befreiende, rettende Evangelium doch nicht vorenthalten. Dazu aber müssen wir die Gaben befreien. Wir müssen sie lösen, erlösen aus ihren Unterdrückungen. Das geschieht durch dienende Leiterschaft, Geheimnis des Dienens. Und alles, was den Lauf des Evangeliums zu den Menschen hin behindert, davon wollen wir uns mutig und entschlossen verabschieden. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich danke Ihnen.